Es gibt schon heute vieles. Es gibt schon so viel. Es gibt schon so viel, auf dem du aufbauen kannst, ja, weiterbauen kannst. Und wenn du merkst in diesem Prozess, du kannst es ja noch besser machen, super, ja. Aber das in einem zweiten Schritt. In dem ersten Schritt, wenn du alles von Anfang an perfekt machen möchtest und wenn das dein Einsatz ist oder wenn das mein Einsatz gewesen wäre die ganze Zeit, ja, dann kann ich kein Unternehmen aufbauen. Dann bleibe ich nur eins, weil nur ich kann das alles perfekt machen.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kaltes Wasser. Mein Name ist Simon Vorhoff und ich freue mich, dass ihr auch diese Woche wieder eingeschaltet habt hier im Podcast, wenn es um die Themen geht, anfangen, die ersten Schritte und aus der Komfortzone ausbrechen. Diese Woche unterhalte ich mich hier mit Daniel Duarte von Coa Wach, beziehungsweise der Coa Cult GmbH, die Marke Coa Wach betreuen und gestartet haben, rausgebracht haben. Den Coa Wach gibt es ja mittlerweile fast überall auch zu kaufen. Der Kakao mit dem Wachwacher Guarana. Und genau, eigentlich gar nicht viel mehr darüber zu erzählen. Daniel hat spannende Sachen erzählt. Wir haben auch ein bisschen erstmal darüber gequatscht, wie es für ihn war als Kolumbianer ohne Deutsch als Muttersprache hier in Deutschland erstmal Fuß zu fassen und warum er auch in Deutschland geblieben ist. Obwohl er zu Hause in Kolumbien ja seine ganz eigene Komfortzone bereits hatte und aufgebaut hatte und was ihn dazu getrieben hat, dann auch irgendwann hier Coa Wach zu starten. Falls ihr eine spannende Stelle hier findet im Podcast, dann teilt das Ganze doch gerne bei Spotify. Könnt ihr ganz einfach machen mit so einer neuen Funktion. Einfach zum Beispiel bei der Lieblingsstelle von euch oder die Stelle, die gerade irgendwie euch inspiriert hat, einfach auf das Teilen-Symbol gehen und dann gibt es oben rechts so einen kleinen Button, den dann einfach drücken, klicken und dann könnt ihr das Ganze bei Instagram oder WhatsApp oder Facebook, wo auch immer, teilen ab dieser Stelle. Und dann vielleicht einfach sagen, hey, ich höre gerade Podcast XY, den Kalten Wasser-Podcast mit Daniel Duarte und hier ist eine coole Stelle. Wenn ihr das macht, dann markiert mich gerne einfach mal @KaltesWasserPodcast. Bei Instagram oder Tillmann vor bei LinkedIn. Das sind die beiden Kanäle, auf denen ich recht aktiv bin. Und als kleines Dankeschön gibt es dann ein Shoutout in der nächsten Folge für euch, denn geteiltes Wissen ist das beste Wissen. Ich habe oft auch schon durch Posts von anderen, die irgendwelche spannende Podcasts oder spannende Artikel geteilt haben, viele interessante Sachen gelernt und lernen dürfen. Von daher teilt das Wissen anderer Menschen gerne mit euren Freunden oder wie auch immer. Und ja, wenn ihr einen Shoutout möchtet, dann markiert mich einfach. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Interview mit Daniel. Hallo Daniel, schön, dass du heute dabei bist bei der heutigen Folge vom Kalten Wasser Podcast.
Ja, hallo Tilman, vielen Dank für die super nette Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein in diesem wunderschönen sonnigen Tag hier in Berlin. Und mit dir zu sprechen.
Ja, schön, dass bei euch die Sonne scheint. Bei uns hier in Köln hat es den ganzen Tag schon nur geregnet und geschüttet. Immerhin habt ihr schönes Wetter in Berlin. Wir werden heute viel über Kakao sprechen und vor allem auch über Coa Wach und Coa Cult, die Coa Cult GmbH, die du gemeinsam mit Heiko gegründet hast. Und das ist ja schon eine ganz schöne lange Reise, die ihr hinter euch habt. 2014 seid ihr gestartet. Bevor wir da anfangen, möchte ich die Zeit nochmal ein bisschen weiter zurückdrehen. Und zwar, du kommst aus Kolumbien. Vielleicht möchtest du einmal kurz verraten, wo genau so du aus Kolumbien herkommst. Welche Ecke?
Ja, gern. Also ich bin tatsächlich in Bogotá aufgewachsen. Ich war aber tatsächlich sehr oft dann, sind immer so Berge runtergefahren, Bogotá liegt so auf 2400, 600 Meter, also schon relativ hoch. Und dann sind wir so am Wochenende auf so Berge ein bisschen runtergefahren. Und dann mit meinem Opa viel unterwegs, der hatte versucht immer Projekte dann im so, also so ein Anbauprojekte, wo er sich zusammen mit auch anderen Leuten nochmal gebracht hat und oder mit anderen Bauern. Ob das irgendwie für Erdbeeren oder nur ein bisschen Kuh in der freien Weide oder sonstiges. Da hatte ich immer wieder unterschiedliche Projekte und da habe ich immer ein bisschen auch begleitet. Deswegen war ich auch viel so ein bisschen auf dem Land, viel mit ihm, wo wir uns einfach dann nochmal hingesetzt haben und eher mal ein Bier getrunken hat. Ich war ja noch sehr jung, also vielleicht dann mal so eine Cola oder ähnliches getrunken. Bei Jungs wahrscheinlich so Postobon, eine Colombiana getrunken. Also so eine Limo, so was ähnliches wie Cola. Dann bei uns aber in Kolumbien. Und ja, so bin ich dann aber tatsächlich in Bogotá hauptsächlich aufgewachsen, also ein Stadtkind, ist eine sehr große Stadt. Dann mit meiner Family. Genau.
Und wann kannst du dich noch an den ersten Kakao erinnern, den du getrunken hast? War das irgendwas, wo du als Kind schon gedacht hast, okay, das ist super lecker, das trinke ich ab sofort immer? Kannst du dich daran erinnern an deinen allerersten Kakao, den du getrunken hast? Nee.
Nee, also ich kann mich nicht so gut an meinen allerersten Kakao erinnern. Ich kann mich an meinen letzten Kakao erinnern und das war heute Morgen. Habe ich tatsächlich dann, ich glaube so um 6:45 Uhr, 6:50 Uhr, tatsächlich, das war einfach ein bisschen früher, habe ich meinen Feuer und Flamme Korwach dann nochmal gemacht als Kakao. Den habe ich auf jeden Fall, an den kann ich mich auf jeden Fall erinnern. Und aber der letzte Kakao, den ich auch von Kolumbien erinnern kann, wir haben wirklich relativ viel Schokolade, auch Kakao mit der Familie getrunken. Das ist auch so was typisch. Also mit der Familie meine ich auch mein Vater, meine Mutter. Das ist etwas typisch, was man macht in Bogotá, mal sich zu treffen zum Kakao trinken. Also man trifft sich nicht zum Kaffee und Kuchen, sondern so man trifft sich dann zum Kakao trinken. Und Chocolate Caliente, man trifft sich auf so ein Chocolate Caliente. Das ist ein bisschen was, was wir mit so Gemeinschaft, auch Familie auch verbinden. Typisch an einem Sonntagabend, so wie hier auch dann Kaffee und Kuchen wäre, oder so ein Sonntagnachmittags. Und das war auf jeden Fall, daran kann ich mich sehr schön erinnern. Ich habe da tolle, tolle, wir haben auch so, es gibt so eine spezielle Kakaomaschine, wie man dann so ein bisschen auch, also es ist keine richtige Maschine, aber wo man dann so zubereitet. Auch hier gab es ja auch sehr viel, wurde sehr viel Kakao konsumiert, auch Erwachsene. Zum Beispiel in der Weimarer Republik, da gab es so speziellen Kakao-Tassen und Kakaoformen. Nur seit es dem dieses Industriekakao, so 60er, 70er Jahre, wurde das viel mehr mit Zucker. Davor war das nicht so viel Zucker. Da wurde viel mehr Zucker reingesetzt und das wurde viel mehr in den Kinderbereich. Der Kaffee ist tatsächlich dann auch in den 50er, 60er, 70er Jahre, dann mit dieser starken Werbung von Wachwerden und von Kaffee ist die halt immer viel, viel stärker dann in den Erwachsenen sozusagen Konsumenten groß geworden. Genau. Aber eigentlich so, ich würde sagen, vor der starken Industrialisierung von Essen, was so in den 50er, 60er Jahren dann entstanden ist, war das noch ein bisschen auch in Europa. So jeder gute Service hat auch mal Kakao getrunken.
Ja, also ich kann mich daran erinnern, früher gab es bei uns auch immer viel Kakao und auch in der Grundschule konnte man sich entscheiden, ob man so Vanillemilch oder Kakao immer in der ersten großen Pause dann bekommen hat. Damals war auch so eine Kakaomarke hier, die immer mit so einem bestimmten Strudel geworben hat, sehr prominent. Und da ist natürlich aber hauptsächlich das Ganze hier, so wie ich das in Deutschland auch wahrgenommen habe, ja, das Marketing auf Kinder und den Konsum von Kakao durch halt Kinder, ne, morgens als Alternative. Der Papa trinkt Kaffee oder die Mama trinkt Kaffee und die Kinder wollen auch irgendwas trinken, was cool ist und nicht nur Wasser. Und das ist dann eben Kakao. Bevor wir jetzt dazu kommen, was ihr mit Kakao alles dann auch gemacht habt, würde mich nochmal interessieren, du bist in Kolumbien aufgewachsen, Bogotá. Und bist da jetzt hier in Deutschland? Vielleicht kurz nochmal die Frage, wie kam es dazu, dass du den Weg nach Deutschland gesucht hast oder auch irgendwie vielleicht zufällig nach Deutschland gekommen bist? Und wie war es dann für dich? Was war es vielleicht schon für ein erster kalter Sprung ins Wasser, dann Kolumbien sozusagen hinter dir zu lassen?
Ja, also die Verbindung zu Deutschland ist entstanden über meinen Onkel. Ich habe den Onkel, der hier in Deutschland wohnt. Er hat auch eine deutsche Kolumbianerin noch in Kolumbien kennengelernt. Der ist Augenarzt und damals war es ein bisschen schwierig, hier auch in Kolumbien Augenarzt zu werden. Vielleicht heute immer noch. Sehr wenige Plätze dann an den Unis. Und der hatte dann ein Stipendium, das war so ungefähr so, ich glaube, 88, 87 dann in deutschen Unis dann auch bekommen und ist dann mit seiner Frau, dadurch, dass sie auch deutsch war oder ist, dann sind beide sozusagen nach Deutschland dann auch gekommen. Ich dürfte dann somit auch mal den mal besuchen, das erste Mal mit 9, das zweite Mal in 2006 für die WM. Da habe ich mich auch von ihm einladen lassen. Dann mal hier auch die WM hier in Deutschland zu sehen. Das war ein toller Sommer, das war ein toller Event. Das war ein sehr, sehr schönes Gesicht von Deutschland halt. Diese tolle Aufenthalt in 2006 hier bei der WM.
Ich kann mich gar nicht
Und
erinnern, war Kolumbien da auch mit dabei?
nee,
Nee, noch nicht, ne?
da war Kolumbien noch nicht mit dabei. Danach sind die besser geworden.
Naja.
Zum Glück oder leider, who knows. Aber Tatsache waren die nicht dabei. Und das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und dann habe ich zusammen mit meinem Cousin uns überlegt, also er hauptsächlich, er wollte unbedingt etwas mit Maschinenbau oder etwas mit Umweltingenieur machen. Und das muss natürlich auch in Deutschland sein, vor allem durch diese Verbindung mit meinem Onkel. Und dann habe ich mir auch überlegt, okay, wir haben diese Möglichkeit, lass uns mal irgendwie schlau werden, welche alle Dokumenten man braucht. Wir haben einen Onkel, der hier auch Augenarzt ist, der uns auch wirklich so ein bisschen den einfachen Schritt, sonst ist es schwierig, sage ich mal, nach Europa zu kommen oder zum Studieren, zumindest zu dem Zeitpunkt war das schon. Und dann war das auf jeden Fall eine tolle Möglichkeit, dann nach Deutschland zu kommen. 1. August 2007 bin ich dann in Deutschland dann angekommen und seitdem bin ich tatsächlich auch geblieben. Ich wollte eigentlich nur ein Jahr bleiben, um Deutsch zu lernen. Aber es waren so viele tolle Herausforderungen hier, so viele, ja, Formen, Wege, Schritte, Challenges und mich dann weiterzuentwickeln, dass ich das auch sehr gerne wahrgenommen habe und wirklich sehr glücklich bin auch für diese gesamten Möglichkeiten, die ihr mir am Ende Deutschland angeboten habt und so jemand wie ich irgendwie das wahrnehmen könnte und darauf viel, viel aufbauen könnte.
Ja, das heißt, das war nachdem du in Kolumbien mit der Schule fertig warst.
Genau, ich bin hier mit 18 angekommen, direkt,
Okay.
ich glaube, so ein paar Wochen nachdem ich dann abgeschlossen habe,
Und dann
die
war
Schule.
das Ziel eigentlich erstmal, dass du hier ein Jahr bist und einfach hier Deutsch lernst und
Total.
noch gar nicht das Ziel gewesen, hier länger auch zu bleiben.
Nee, das war ursprünglich nicht mein Ziel, genau. Und bin tatsächlich aber, super ehrlich zu sein, also ich bin angekommen, wir hatten eine Prüfung. Wir sind beide in diese Prüfung durchgefallen. Ich glaube, ich noch viel stärker als mein Cousin. Also es war wirklich eine Katastrophe. Ich dachte, ich konnte ein bisschen Deutsch, aber bei dieser Prüfung hat man bemerkt, okay, ich kann gar kein Deutsch. Ich war nicht auf einer deutschen Schule. Ich habe versucht, so in dem letzten Jahr von der Schule dann das ein bisschen zu lernen. Ich habe gemerkt, okay, das geht gar nicht. Dann mussten wir Kurse zahlen. Diese Kurse waren dann deutlich teurer. Dann musste ich anfangen zu arbeiten. Ich hatte auch davor keinen Job gehabt in Kolumbien. Ich musste einen Job suchen. Wir wussten auch gar nicht, wie man Jobs findet. Also dann sind wir von Café zu Café gegangen und gefragt, ob sie irgendwie jemanden brauchen mit so sehr gebrochenes Deutsch. Und so habe ich dann auch meinen ersten Job dann auch tatsächlich gefunden in der Küche. Es war ein Marktplatz in Münster. Wir waren in Münster, Westfalen. Das war ein Marktplatz, ein Marktcafé, der ist immer noch da, dieses Café. Vielleicht
Ja.
kennen bestimmt viele, also fast alle, die mal in Münster waren, halt ein Marktcafé direkt am Marktplatz. Und da habe ich in der Küche gearbeitet mit einem internationalen Team. Ja, also der Chef war aus Kasachstan, der Großchef war aus Libanon, die meisten aus Marokko, ein paar anderen aus Palästinien. Ja, also das war spannend. Und genauso war ja auch in der Sprachschule. Da waren es auch tatsächlich hauptsächlich den Leuten aus unterschiedlichen Ländern, ob das sind wie Indonesien oder eben der Türkei oder Nigeria oder Kamerun. Ja, also das war total toll, weil ich komme aus Kolumbien. In Kolumbien waren zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen, also noch ein gefährliches Land, also viel gefährlicher als vielleicht heute war. Also heute ist es deutlich weniger geworden und da waren sehr wenige. Wir hatten nicht so viele Leute in Bogotá, die aus anderen Ländern kamen und hier in Europa zu sein und in diesen Umgebungen, in diesem geschützten Raum, wie es Münster-Westfalen ist, ja, so die tolle, schöne Stadt, ja, da wirklich dann diese gesamte Welt auch kennenzulernen. Aber es waren sehr viele Challenges, ich musste sehr viel lernen, ich musste sehr viel arbeiten, ich musste lernen, auch schnell zu arbeiten. Das ist bei uns in Lateinamerika. Also ich habe, wie gesagt, noch nicht gearbeitet und dann als Latino ist man so ein bisschen langsam per se. Und das waren einfach sehr spannende Challenges, nur in den ersten 6 Monate. Dann habe ich aber relativ schnell, weil ich sehr intensiv Deutsch gelernt habe, dann die Prüfung so mit doppelter Punktzahl bestanden, direkt irgendwie den Kurs, um mein Abitur nachzumachen. Und da wirklich aus dann eine sehr steile Kurve dann nach oben gemacht. Ja, also ich war da sehr, sehr fleißig. Wir haben mich dann konstant verbessert. Nur leider die Chinesin war besser in Mathe als ich, aber mein Gott, so ist es ja, man kann nicht immer alles. Und deswegen haben wir dann sozusagen einen guten Abschluss. Ich hatte somit fast alle Türen offen zu das Thema so Wirtschaftswissenschaften. Nur für diesen Bereich durfte ich sozusagen mein Abitur nachmachen. Und alle Türen waren offen mit meiner NC. Und habe mich dann entschieden, dann aber nach Köln zu gehen. Ich hatte noch eine Freundin in Münster. Und ich wollte dann sozusagen das mal nicht so weit weg von ihr, aber ich wollte so ein bisschen mehr Stadt, weil doch Münster-Westfalen, ich dachte, okay, die Welt ist perfekt, nichts zu ändern. Ich dachte, ich brauche ein bisschen mehr Leben. Und dann bin ich nach Münster und sorry, nach Köln. Dort habe ich VWL studiert in Kombination dann mit Politikwissenschaften und auch ein bisschen Genossenschaften. Das war spannend, genau, und das war so ein bisschen so meine nächste Schritte.
Ja, aber das heißt, diesen Sprachtest, den brauchtest du letztendlich, um dann hier in Deutschland auch weiterbleiben zu können, um dann zum Beispiel auch hier Studienplatz zu bekommen.
Genau, genau. Ich musste erstmal diesen Sprachtest und das war so der Grundstein um alles Weitere. Und das war eine kleine, starke Niederlage, die aber
Inwiefern?
seitdem. Insofern, dass ich eigentlich in Kolumbien, ich war da immer sehr gut in alles, ja. Also ich musste mich sehr wenig anstrengen. Ich war immer der Beste von meiner Schule. Ich war Fußball-Captain, auch wenn ich nicht so groß war ich trotzdem Basketball-Captain. Ich war der Schulsprecher. Ja, also ich hatte schon meine Uni-Platz mit Stipendien in Kolumbien. Ich war immer so gekrönt von Erfolg. Und diese Niederlage hier, also zu merken, ich kann ja gar kein Deutsch und ich muss mich jetzt anstrengen und ich muss halt dranbleiben. Ja, das war eine kleine Niederlage, aber eine wichtige Niederlage für mich, weil daraus habe ich danach gelernt, wie wichtig ist es, fleißig zu sein, hart zu arbeiten, konstant zu bleiben. Und wie sich das auszahlt, weil das hat sich bei mir konstant ausgezahlt.
Ja. Warum bist du dann nicht, gab es auch Momente, wo du gedacht hast, okay, ich breche dir meine Zelte wieder ab und gehe wieder zurück nach Kolumbien, wo du gerade gesagt hast, alles easy, du warst Kapitän von Sportverein und so weiter und so fort. Warum hast du nicht die Zelte hier in Deutschland dann abgebrochen, nachdem du gemerkt hast, okay, ist gar nicht so einfach mit dieser deutschen Sprache?
Weil das ist nicht der Mensch, den ich bin. Ja, also eigentlich voll das Gegenteil. Das ist eher so, für mich sind eher die Challenges, die Gründe auch zu bleiben. Also das ist sozusagen, wenn es da die Challenge gibt, wenn ich merke, dass es auch einen Mehrwert für mich oder ich bringe einen Mehrwert, das ist ja zum Beispiel in meinem Unternehmen, dann möchte ich auch dabei sein, dann möchte ich diesen Challenge in den Augen anzuschauen. Und schauen, wie ich denn halt da auch weiterkommen kann. Ich bin nicht derjenige, der, also ich kann mich, aber ich habe eine schlechte Erinnerung, muss ich auch dazu sagen. Ja, also ich glaube, vielleicht lebe ich zu intensiv in meinem Alltag, aber ich kann mich nicht daran erinnern, an irgendeinen Moment, wo ich das gedacht habe. Sondern ich denke auch, ich gehe auch selten oder so gut wie nie in der Opferrolle, sondern ich fühle mich immer sehr mächtig in dem Sinne, ich kann agieren, ich kann was machen, ich kann was verändern, ich kann was tun.
Ja. Was war letztendlich der Grund, warum du hier in Deutschland dann bleiben wolltest und auch hier dein Studium anfangen wolltest? Denn am Anfang war das ja gar nicht das Ziel von dir, hier überhaupt länger zu bleiben. Was hast du hier gesehen, dass du gesagt hast, okay, ich nehme diese Herausforderung an?
Genau das, genau das. Also diese Herausforderung für mich war klar. Es war genau die Herausforderung. Das war die Herausforderung, ich kann die Sprache nicht. Das war die Herausforderung, ich kann mich gar nicht organisieren. Mein Zimmer ist ein Chaos. Ich esse nicht regelmäßig. Ich muss Bett, also wasche Wäsche in den Abends und morgens. Ich muss mir irgendwie, ich habe ke kein Geld, so kaum Geld. Ich hatte ja manchmal so nur 400 Euro und meine Mieter waren wie super günstig mit 100 oder 75 in so einem mini kleinen Zimmer. Also ich musste da richtig irgendwie, ich musste mich anstrengen, ich musste überlegen, wie ich diese Probleme löse. Und diese Herausforderungen, diese konstante Herausforderung in Deutschland, waren immer der Grund dafür, in Deutschland zu bleiben.
Okay, spannend, dass genau das Schwierige das ist, was dich dann angezogen hat und auch dafür gesorgt hat, dass du hier bleibst, weil du gesehen hast, okay, hier habe ich Möglichkeiten, mich wirklich, ne, ich bin im kalten Wasser und ich muss hier schwimmen jeden Tag, um mit der Sprache klarzukommen, mit der Bürokratie oder was auch immer, dass das was war, was dich dann letztendlich dazu bewegt hat, so weit weg von deiner Heimat Kolumbien hier zu bleiben, um weiter quasi zu wachsen und du gesehen hast, okay, hier ist ein Umfeld, in dem ich mich verbessern kann. Spannend. Du bist dann ja nach Köln, haben wir gerade schon gehört, für dein Studium in VWL. Und wenn ich richtig informiert bin, ist während des Studiums ja auch die Idee von Coa Wach entstanden. Von daher ist das ein ganz guter Zeitpunkt, einmal so ein bisschen jetzt einzusteigen, auch in die Idee, die du und Heiko entwickelt habt von Coa Wach. Also wie ist die Idee von Coa Wach entstanden? Wie kam es dazu?
Ja, ich glaube, um die Idee von Korwach wirklich so vollständig zu erklären, ich muss sagen, dass ich selber seit dem ersten Tag an der Uni sehr aktiv war in so Uni-Initiativen, ja, also diese gesamten neben der Uni-Tätigkeiten. Und der allererste Engagement an der Uni war in der Uni Köln, war das in einem Weltladen, zumindest zu dem Zeitpunkt, war von Studenten geführt. Das bedeutet, ich hatte direkt den Ansatz zum Thema fairen Handel, war sehr stark bezogen. Dementsprechend habe ich auch deswegen auch einen Teil von meinem Studium Genossenschaftswesen. Das ganze fairen Handelssystem basiert ja zum Teil auf das Genossenschaftswesen, auf dieses kooperatives Arbeiten. Und in diesem Prozess, weil ich ja nicht nur in dieser Initiative war, sondern in viele anderen, habe ich dann auch dort meinen Mitgründer Heiko kennengelernt bei Oikos, was auch so eine studentische Initiative auch für nachhaltiges Management oder und Wirtschaft. Und dort haben wir uns kennengelernt. Er hatte aber ursprünglich die Idee gehabt, Kaffee aus Kolumbien, Fairtrade und Bio nach Europa zu importieren. Das war also das war 2013, 2012.
Okay, und dann hat er einen Kolumbianer kennengelernt, dich, und dann
Genau,
war die Idee, okay, cool, dann
genau.
ist das schon mal eine gute Connection und wir kommen gut an Kaffeebauer in Kolumbien ran und mit dem muss ich mich mal unterhalten.
Genau, richtig. Mit dem muss ich unterhalten. Und das war zu den Zeitpunkten, vielleicht kannst du dich erinnern, vor 8 Jahren. Ich meine, mittlerweile gibt es so viele Kaffeeröstereien und so weiter und so fort. Ja, da sind ja viele entstanden zu diesem Zeitraum. Ja, deswegen war das so ein bisschen diese neue Coffee-Trend, der nochmal aufgekommen ist. Wie heute hier in Berlin, kennst du ja auch selber in Köln, da ist überall so Barista und richtig gute, das ist ganz andere Entwicklung von Kaffee, der genommen hat. Aber wir haben den Kaffee nämlich nicht gemacht, weil wir beide gar nicht so die Kaffeetrinker sind. Also wir mögen halt keinen Kaffee. Meine Erfahrung mit Kaffee war immer so dieses vom Automat und irgendwie, also kein guter, es hat mir Energie gegeben, ja, und ich habe den manchmal auch tatsächlich getrunken, wenn ich geschlafen habe, aber das war nicht so mein Genuss. Ich konnte nicht wissen, was werde ich jetzt, wie ist es gut, ist es schlecht, wenn das die Leute mögen, ja, also konnte mich nicht so richtig interessieren halt dafür in der Form.
Also
Und, aber wir
immer noch besser als so ein Energy Drink oder so zum Wachmachen, aber eher nur zur Funktion des Wachmachens
Genau,
hast du den
genau,
konsumiert.
genau, genau.
Aber
Immer noch
kanntest
besser
dich
als
damit
Energy
eigentlich gar
Drink.
nicht aus, so
Genau,
richtig.
genau. Und auch Energy Drinks, ja, war ich auch gar nicht so der, also Red Bull hat mich nie, ich weiß, ich kann den Geschmack nicht, ich mag nicht so gerne so, wenn es so stark süß ist oder so künstlich. Deswegen war das auch nicht so ein Thema für mich. Tee finde ich, also das ist, was man so, wenn es kalt ist, irgendwie zu trinken. Ja, also ich werde jetzt selten ein grüner Tee. Und es war so mehr das Thema so Kakao, weil irgendwie liebe Kakao, ich mag Kakao. Das ist so, Schokolade ist so irgendwie so den Geschmack, den ich so wirklich gerne mag. Ja, und manchmal trinke ich also einen Kaffee und dann teste ich dann nochmal unser Kakao. Ich glaube, ich habe das gestern mal hier im Büro gemacht, weil ich dachte, okay, jetzt so nach dem Essen ist vielleicht irgendwie, vielleicht ist es gut so irgendwie so mal einen Kaffee mal zu testen. Und dann habe ich den Kaffee getrunken, aber dann später habe ich ja nochmal den Kakao getrunken. Und ich so, oh mein Gott, Warum habe ich denn diesen Kaffee davor getrunken? Ja, der schmeckt ja so tausendmal lecker. Das ist ja so viel mehr meins, ja.
Ja.
Und das ist so spannend, diese Erfahrung zusammen. Und
Ja.
wir haben dann sozusagen gedacht, wir wollen etwas, das wach macht. Wir haben dann Guaraná einfach bestellt, weil das war so die Idee, okay, es gibt nicht so viel mit Guaraná in Deutschland, haben wir bei Amazon bestellt, einfach als Pulver, sind zum Supermarkt gegangen, haben wir mehrere Produkte dann ausprobiert und tatsächlich ist es ja mit Kakao auch am besten geschmeckt.
Was
Und
waren
da
da für Produkte dabei? Also wo habt ihr alles das
das war
Guarana-Pulver
alles,
reinge? Ihr habt einmal ganz
wir
Rewe
haben,
leer gekauft, oder?
ja, wir haben Karo-Kaffee, wir haben auch mal versucht, irgendwie mit Kaffee, ob das besser schmeckt, aber das funktioniert nicht so gut, weil beide sind bitteren Pulvern, also funktioniert das nicht so gut. Wir haben mit Orangensaft, mit verschiedenen Säften, wir haben das auch so ein bisschen in Milch oder so Milchmixgetränken auch anfangen, dann nochmal so irgendwie so zusammen zu mischen. Und das war alles nicht so richtig unsers. Also war so ein bisschen sehr viel, was man so trinken kann. Da war das, glaube ich, noch nicht so die Zeit von Smoothies. Also die sind auch noch ein bisschen später nachgekommen. Also der Guarana-Smoothie von Innocent, ich glaube, der ist nach unseren Produkten auf den Markt gekommen. Von daher, das war ja gar nicht so richtig ein Trend. Und du konntest ja kaum Produkte finden. Es gab dann nur so einen Bioladen, der noch ein bisschen was Guarana hatte. Aber sonst war das irgendwie gar kein Produkt dann, der mit Guarana ist. Heute ist es auf jeden Fall anders, ja. Also wir haben auf jeden Fall den Markt ein bisschen bewegt zum Thema Guarana in den letzten sieben Jahren.
Aber das war
Genau.
letztendlich an einem Tag, da seid ihr einmal in den Supermarkt, habt verschiedene Sachen gekauft, seid dann zurück zu euch in die WG oder so und habt dann einfach mal ein bisschen
Genau.
labormäßig alles da zusammengemischt und habt am Ende des
Genau.
Tages dann die Entscheidung getroffen, okay, Kakao ist der große Gewinner jetzt hier von diesem Experiment.
Genau so ist das. Und genauso wie du es gesagt hast, wir haben das einfach von 9 bis 18 Uhr zusammengemischt mit so verschiedenen Pulver, eine kleine Waage. Ja, wenn du dich das angeguckt hast, in diesen irgendwie an der Kyffhäuserstraße in Köln, so ein bisschen schäbige Wohnung, weil ich irgendwie nie in so, ich hatte nie viel Geld, so als Student. Also, und dann ein Kolumbianer, der das alles zusammenmischt. Also, man weiß ja auch nicht genau, weißt du, ob das alles so gut ist, ja. Das war schon immer ein bisschen lustig, wenn du weißt, was ich meine. Weil es ja immer dieses irgendwie Thema mit Kokain und Kolumbianer, muss man einfach sagen, habe ich ja in den letzten 8 Jahren, also oder 14 Jahre hier in Deutschland viel gehört.
Gibt's ganze
Aber
Serien
das.
drüber?
Genau, ganze Serien drüber. Aber das war auf jeden Fall alles sehr, sehr lebensmittelaffin, alles wirklich halt Kakao mit Guarana. Und das war sehr, hat Spaß gemacht. Und wir sind mit dem Produkt dann aber mit Campingkocher zu Mensa gegangen. Wir haben Leute eingeladen dann zu uns. Wir haben versucht, irgendwie so schnell wie möglich Feedback von außen zu bekommen.
Okay, das heißt, an dem ersten Tag habt ihr quasi festgestellt, von den ganzen verschiedenen Getränken, die es so gibt, Kakao ist so das Beste und macht irgendwie auch Sinn, weil ich als kleiner Junge auch schon Kakao getrunken habe und da auch irgendwie Erinnerungen hochkommen. Und dann seid ihr hingegangen und habt dann nochmal mit Waage, hast du auch gerade gesagt, klingt jetzt so, dass ihr dann wahrscheinlich verschiedene Zusammensetzungen ausprobiert habt, ne? Wie viel Guarana ist, macht zu viel wach? Wie viel Guarana muss ich aber auf jeden Fall drin haben, dass ich überhaupt was merke? Wann schmeckt es vielleicht auch nicht mehr? Wie lange hat diese Testphase gedauert und wann seid ihr dann wirklich damit raus? Und mit
Ja,
dem Campingkocher über den Campus?
total, total. Also wenn der Tag 1 war, da, also wir hatten den Guaraná, sind zum Supermarkt gegangen und am Tag 1, am Ende des Tag 1 hatten wir den Guaraná Kakao erstmal. Tag 2 haben wir Rezepturen für uns sozusagen, was uns am leckersten schmeckt und wir cool finden. Dann haben wir bei uns auch nochmal alles bestellt, was es an Kakao gibt. So coole, gute Marken von Kakaos, das haben wir uns alles bestellt. Und so irgendwie Tag 4, 5 haben wir dann das alles nochmal getestet und geguckt, wie können wir uns auch differenzieren von diesem Kakao, wie können wir auch einen hochwertigen Kakao machen. Also, dass es nicht nur mit Guarana, sondern auch einen hochwertigen Kakao getränkt, der aber diesen Zusatz hat. Und dann die Woche darauf hatten wir schon so den ersten, sage ich mal, Prototyp mit so irgendwie so in verschiedenen Richtungen. Und dann haben wir erstmal in die Mensa gegangen. Wir haben da als erstes immer so, kannte viele Leute und dann habe ich die immer eingeladen zu uns. Also ich hatte viele Probanden und habe so Pokerabend bei mir also gemacht und sowas. Das war so die zweite Woche sozusagen. Und dann dieses Probanden dann so von Freunden, das ein bisschen kennenzulernen. Aber Freundinnen sagen vielleicht nicht immer die Wahrheit. Und dann in die Woche drei, aber das ist trotzdem hilfreich, ja, in die Woche drei, also nicht immer die Wahrheit, ich meine, weil sie dich sehr mögen, die wollen ja dich nicht
Naja, klar.
enttäuschen, so meine ich das natürlich. Aber, und in die Woche drei sind wir tatsächlich mit Campingkocher, mit Umfrage in die Mensa gegangen und wir haben die Leute, die da hoch und runter gegangen sind, haben ja gefragt, hey, wir machen eine Umfrage, könnt ihr bitte dieses Produkt ausprobieren? Das ist eine neue Produktentwicklung. Und so war das der erste, also so komplett unbiased, sage ich mal. Klar, wir waren sehr sympathisch, das ist immer so ein Problem, auch trotzdem ein Bias, aber so einigermaßen unbiased Feedback dann zu bekommen, das war super spannend, weil da konnte ich wirklich so in den Gesprächen mit den Konsumenten reingehen, ach, es gibt Kakaotrinker, es gibt auch Teetrinker, die sonst nichts anderes trinken. Es gibt wirklich irgendwie den Kaffeetrinker, der irgendwie gar keine Wahl. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist so spannend, ja. Also wirklich dann diese Consumer-Tests, ja, den Endkonsumenten wirklich in Kontakt zu haben, den zu hören. Und das war total spannend. Und daraus haben wir dann Woche 4 dann das Prototyp. Und dann haben wir direkt gesucht. So, wo können wir das verkaufen? Wo können wir ein bisschen Umsatz machen? Wo gibt es die Form, jetzt eine weitere Audience dieses Produkt zu geben?
Und kannst dich noch daran erinnern, wie viel Kakao du so in dieser ersten Woche getrunken hast?
Oh mein Gott, ich habe so viel Kakao getrunken. Also ich
Das
habe echt die
klingt
Hände
für mich
gerade.
wirklich so, als
Boah.
ob ihr auch gar nicht geschlafen hättet, ne, wenn ihr so viel Kakao
Also
getrunken habt.
ich kann dir sagen, dass seitdem mein Schlaf komplett durcheinander ist, ja.
Okay.
Also ich weiß nicht, ob das nur mit dem viel Arbeit zu tun hat, aber ich glaube, es hat auch auf jeden Fall viel damit zu tun, wie viel ich getrunken habe, ja. Aber oh mein Gott, ich habe wirklich ich glaube, ich habe da manchmal Fälle, wo ich dann so fünf am Tag, sechs am Tag, das ist sehr viel, ja. Das ist koffeintechnisch, also normalerweise, ich sage, man sollte nicht mehr als drei Kurwachs trinken am Tag. Drei ist wirklich das absolute Maximum. Ich trinke nicht mehr als drei heutzutage. Also in der Regel trinke ich maximal zwei und Kurwach lieber morgen sozusagen. Aber das war auf jeden Fall, ich glaube, so fünf, sechs am Tag. Also das war schon sehr viel.
Okay, ja gut, aber man braucht ja am Anfang auch mal viel Energie, von daher war das
Genau.
dann natürlich auch auf der einen
Ich
Seite irgendwie hilfreich.
meine, das hat uns auf jeden Fall geholfen, die schwierigen Fälle irgendwie zu meistern und die Energie von den ganzen Niederlagen auf den Weg trotzdem dann daraus Erfolge zu machen. Definitiv, ja.
Ja, cool. Aber dann habt ihr, das ist quasi in der WG bei euch irgendwie auch entstanden, habt da eure Laborküche sozusagen gehabt. Seid dann raus, habt User-Testing gemacht, habt versucht auch Feedback zu bekommen, was jetzt auch wirklich dann ehrlich ist, damit ihr auch wirklich gucken könnt, okay, welche Zusammensetzungen sind gut, schmecken auch gut und sind irgendwie dann auch effektiv. Und dann hast du jetzt gerade gesagt, wart ja auf der Suche nach einer größeren Audienz und ich habe gesehen, ihr wart dann auch viel auf so Messen unterwegs, ne? Habt dann da viel auch euch präsentiert. Am Anfang habt ihr jetzt natürlich die ganzen Sachen, du hast gerade schon gesagt, so per Amazon und so weiter, dazu gekauft, auch so für die ersten Experimente. Und am Anfang waren die Mengen, die Absatzmengen, die ihr dann vielleicht auch auf Messen und so direkt auch schon mal verkauft habt, sicherlich noch nicht so groß. Wie seid ihr dann vorgegangen? Was waren so die ersten Schritte, um dann an euer Netzwerk aufzubauen hinsichtlich der Rohstoffe? Weil jetzt habt ihr ja ganz andere Absatzmengen. Ihr seid in allen Supermarktketten, glaube ich, auch, kann man euch kaufen. Und habt jetzt ja bestellt wahrscheinlich nicht mehr über Amazon eure Zutaten. Wie sah der Vorgang, um da euer Netzwerk hinsichtlich eurer Rohstoffe aufzubauen?
Ja, also genau, ganz am Anfang haben wir natürlich diese Rohstoffen, also zum Testen dann erstmal schon zu uns geliefert, aber relativ schnell, und das ist ja auch das Thema, warum habe ich ja nochmal das auch gesagt zum Thema fairen Handel und Genossenschaft in meinem Studium. Für mich gab es keine andere Option. Ja, also in meinem Kopf, ich konnte keine andere Option als einen fair gehandeltes in ersten Schritt und irgendwann die Zertifizierung so aufzubauen. Ich bin ein Freund auch von Zertifizierung, so sich gegenseitig zu testen, zu kontrollieren, dass auch in diesem Sinne, ich bin ein Freund des Feedbacks, ja, dass man weiß, wie man sich verbessern kann, dass auch anderen irgendwie da drauf gucken und Transparenz auf diese irgendwie Kette zu ermöglichen. Bin ein super Freund davon. Aber das musste erstmal, wie du sagst, dann aufgebaut werden. Aber von Anfang an war das mir klar, es muss ein fair gehandeltes Produkt sein. Und es muss ein nachhaltiges Produkt sein. Und das war natürlich erstmal ein neues Produkt, da halt keiner kannte und noch keiner richtig kennt auf der Welt. Also ob das in den USA oder sonst wo, wo irgendwie so solche Innovationen kommen, ist das Kakao mit Guarana nicht so der Megatrend. Der Trend ist stärker in Deutschland wegen uns als sonst wo auf der Welt. Und da war das so die Überlegungen, das hat mir geholfen, in den Weltland zu arbeiten, weil ich wusste ja genau, welche Partner könnten uns schon helfen. Auch wenn es ein bisschen teurer ist. Und da bin ich direkt an den Gründer des Fernhandels hier in Europa oder in Deutschland. Das ist El Puente, GEPA. Und mit denen habe ich gesprochen, wie können wir direkt von Anfang an fair gehandelt Rohstoffen dann auch beziehen. Die meisten Fairen waren auch schon zertifiziert. Aber wie können wir bestmöglich oder die meisten Zutaten, die wir können, dann schon in Bioqualität und in auch fair gehandelt dann kaufen? Und das war natürlich noch deutlich, deutlich teurer, weil wir haben keine Mengen. Irgendwie durch vielleicht fast Endkonsumentenpreisen und da drauf dann nochmal auch Produkte zusammenzubauen. Das war sehr, sehr teuer. Und dann würde man denken, so aus Geschäftssicht, ja, hey, super günstig von Anfang an, günstigste Zutaten, die du kaufen kannst, ja. Aber auch da die Kriterien, meiner Meinung nach, ist es wichtig für den Einkauf. Klar kannst du ja nur nach günstig kaufen, aber was möchtest du am Ende halt vermitteln? Was möchtest du, worauf möchtest du aufbauen? Und so haben wir dann sozusagen dieses Netzwerk dann weiter aufgebaut mit GEPA, mit El Puente. Ich war regelmäßig auf Messen, wie zum Beispiel die Biofach. Das ist die größte Biomesse für Lebensmittel dann in Europa. Und da war ich schon regelmäßig, 2013 hatte ich schon mal die ersten Kontakte, die ersten auch Bauerngenossenschaften, die unterstützt wurden von zum Beispiel den Regierung, brasilianische Regierung von Guarana. Da hatte ich meinen ersten Kontakt mit Leandro gemacht. Ich habe da nochmal geguckt, auch im Netzwerk nochmal geguckt, was gibt es denn noch so für weiteren Optionen? Wo kann man dann finden, diese Kooperativen? Und das habe ich so peu à peu sozusagen dann aufgebaut. In 2014 tatsächlich erstmal die Biozertifizierung dann angefangen, in 2017 dann auch dann die Fairtrade-Zertifizierung dann auch dann gemacht. Und 2019 dann das erste Guarana überhaupt auf der Welt, Fairtrade zu zertifizieren, weil es gab ja keinen davor, kein Guarana. Fairtrade und das haben wir sozusagen dann auch weiter aufgebaut.
Okay, also viel sprechen, 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 rausgehen, Leute ansprechen, Fairtrade über Fairtrade-Organisationen, was dann auch, hatte ich jedenfalls so gesehen, auch vor Ort viel, einfach die Farmer oder die Kooperativen dann auch mal kennenlernen. Da war natürlich Spanisch sicherlich auch eine kleine Hilfe. Okay, das heißt, da dann das Netzwerk aufgebaut.
Total. Und was total wichtig ist, ist ja der Gedanke, du musst nicht alles von null aufbauen. Ja, es gibt schon heute vieles. Es gibt schon so viel. Es gibt schon so viel, auf dem du aufbauen kannst, ja, weiterbauen kannst. Und wenn du merkst in diesem Prozess, du kannst es ja noch besser machen, super. Ja, aber das in dem zweiten Schritt. In dem ersten Schritt, wenn du alles von Anfang an perfekt machen möchtest, und wenn das dein Einsatz ist oder wenn das mein Einsatz gewesen wäre die ganze Zeit, ja, dann kann ich kein Unternehmen aufbauen. Dann bleibe ich nur eins, weil nur ich kann das alles perfekt machen. Ich muss ja sozusagen immer weiterschauen, dass es sich weiterentwickelt. Und das deswegen auf dem Netzwerk aufbauen und dann aufbauen. Und dann kann man ja weiterhin in diesem Prozess was verbessern. Und ich glaube, da hattest du, da hattest du nochmal vorhin, ich glaube. Ja, aber ich glaube, den Punkt vergessen, aber ich erinnere mich gleich daran. Du kannst erst mal weitermachen mit deinen klugen Fragen.
Ja, gerne, gerne. Danke für das Kompliment. Ich weiß, ihr wart dann auch, wenn wir jetzt mal einen Schwenk rüber machen, so zum Vertrieb und Aufbau der Marke, ihr wart dann auch relativ früh, glaube zweite Staffel bei Höhle der Löwen. Das hat euch nochmal so einen richtigen Schub auch gegeben hinsichtlich neuer Kunden. Hatte da auch irgendwie Packpartys, hatte ich gesehen. Was waren so die größten Herausforderungen, dann quasi diese Produktion umzustellen von aus der WG-Küche in ja, groß, also eine größere Skalierung. Also was waren so die ein, zwei Herausforderungen? Und du liebst ja Herausforderungen, deswegen hat sich das wahrscheinlich gefreut. Was waren so die Herausforderungen, die ihr dann, und wie habt ihr die gelöst hinsichtlich ja, eines Aufbaus eines ja, Unternehmens, was dann produziert, auch in größeren Mengen?
Ja, total. Genau, ich habe mich auch jetzt daran erinnert, was ich sagen wollte. Und zwar, der Spanisch hat mir auf jeden Fall geholfen, aber was mir total geholfen hat, auch bei den Bauern vor Ort, war diese Erfahrung, dass ich mit meinem Opa auch gemacht habe im Land. Weil ich bin sehr einfach mit den Menschen. Also ich bin ein sehr einfacher Mensch. Ja? Also ich gehe da hin und setze mich irgendwo hin und ich trinke Bier und es ist mir einfach alles nicht so wichtig. Ja? Ich schätze eigentlich die Bauern so sehr, also weil das ist ja, die wird hart gearbeitet, das ist eine tolle, tolle Arbeit, das sind tolle Persönlichkeiten, ja. Oft sind es Frauen, alleinstehende Muttern, die halt das machen. Das ist unfassbar, was da für Persönlichkeiten man trifft in diese Fairtrade-Strukturen, weil die haben richtige Herausforderungen. Das ist ja nochmal das Thema Herausforderungen. Die haben richtige Herausforderungen. Und das ist wirklich wahnsinnig, was du da für inspirierenden Menschen kennenlernst, halt auf diesem Weg. Das sind also, wenn ich Role Models haben, sind auf jeden Fall viele von diesen Bauerngemeinschaften, Bauern, vor allem halt Frauen, die halt da, das sind, boah, das ist so starke Persönlichkeit. Aber zurück zu dem großen, wie wir das geschafft haben, sozusagen in der Eskalierung ranzugehen. Das war alles, ist alles ein Prozess, ja. Und wir haben direkt nach diesem ersten Schritt von den Bekannten, von der kleinen Bekanntheit und zu merken, dass das Produkt gut funktioniert, haben wir einen Businessplan geschrieben. Und in diesem Businessplan haben wir gemerkt, okay, wir brauchen jemanden, der das ein bisschen größer skalieren kann. Und dann haben wir direkt einen Partner gefunden, mit dem wir sozusagen so die ersten Organisationen machen. Da kannte ich nicht so gut und es waren nicht so viele Food-Startups zu dem Zeitpunkt. Also es gab sehr wenige, die Kleinmengen produziert haben. Also ich musste ihn dahin bringen und so Business Development machen, dass er tatsächlich sozusagen kleine Mengen dann nochmal macht. Und dann in weiteren Schritten haben wir dann bei der Höhle der Löwen erstmal das alles planen, im Fernsehen zu sein, so ein bisschen auch, ich war ja, ich glaube, so 25 oder 26. Also wie kann man das alles irgendwie gut vermitteln, gut punkten? Und dann kam tatsächlich die Herausforderung, dass wir tatsächlich sehr gut performen haben in der Höhle der Löwen. Also zumindest in der Show einen Deal bekommen haben. Danach hat es nicht so gut geklappt, aber in der Show, und das hat auf jeden Fall für eine enorme Menge an Bestellungen. Und da hatten wir wirklich sehr viele Herausforderungen. Und wir haben die so genannt. Wir hatten so, in den Job hat gecrashed und wir hatten, H war der Punkt für Herausforderungen. Wir hatten ungefähr 20. So, wir haben dann 20 Herausforderungen, die wir definiert haben. Und es war H1, H2, ja. Und dann haben wir angefangen, sozusagen diese Herausforderungen dann zu strukturieren und jede einzelnen halt so nach Prio, beispielhaft irgendwie, wir hatten so viele Leute, die uns E-Mails geschrieben haben, wie schaffen wir diese E-Mails überhaupt zu bearbeiten, ja, dass die Leute eine Antwort dazu bekommen, ja. Das erstens, das zweitens mit der Produktion beispielhaft. Und mit der Produktion war das so, dass unser Partner tatsächlich komplett überfordert war. Ich habe dann regelmäßig, unser Partner war überfordert. Ich habe regelmäßig Calls mit ihm gehabt. Ich habe immer gesagt, okay, der ist überfordert. Wie kann ich dir helfen? Und dann habe ich immer so, ich gehe immer so ins Detail. Weißt du, immer so, wo tut es wirklich weh? Was ist der Trichter? Was ist da, was wir verändern müssen? Okay, du kannst also Tag und Nacht, es fallen dir Leute. Okay, wir finden dir Leute, sodass du dann 24 Stunden produzieren kannst. Gut, wenn du 24 Stunden produzierst, fallen dir Tag Leute am Wochenende, die packen können, das, was du unter der Woche produzierst, zu packen. Und dann habe ich gesagt, okay, gut. Dann fahre ich um 4 Uhr morgens an einem Samstag, habe ich den ersten Zug genommen, der halt nach Köln gefahren ist. Bin ausgestiegen dann in einem Bahnhof, habe ich dahin gebracht. Ich hatte zum Glück dennoch in Köln studiert, habe ich noch viele Initiativen halt mitgemacht, habe ich die alle angeschrieben und dann gesagt, hey, wir kennen doch den Daniel oder irgendwie der Neil ist ein cooler Kerl. Und dann sind so irgendwie um die 30 Leute tatsächlich aufgekommen. Und die hatte ich sozusagen für ungefähr 5 oder 6 Wochenende hintereinander, habe ich das gemacht, ja. Dass ich die alle halt dahin gebracht habe, da sind wir alle zusammengefahren mit dem Zug, weil es war in der Nähe von Köln, der Produzent. Und dort haben wir dann so eine Packparty organisiert, wo ich die Leute so Pizza spendiert haben und irgendwie gemeinsam sozusagen irgendwie gepackt haben, so die fertige Produktion sozusagen, dann alles fertig gemacht haben und dann nächstes Wochenende wieder, ja. Und so habe ich das über 6 Wochenende gemacht. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich zwischen Oktober und Dezember, also schlafen,
Viel Korvach getrunken
Tagpause,
hast.
genau, sehr viel Kaffee getrunken habe. Wenn es
Aber
davor
das
nicht
passt,
gereicht
das
war, habe ich
passt.
das gemacht, genau.
Ja, ich meine, das, was du gerade beschrieben hast, das passt perfekt zu dem Sprichwort, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ne? Also klingt erstmal, also die Situation scheint erstmal irgendwie ja sehr problematisch und dass es da gar keine Lösung gibt, aber mit genauerem Hinsehen hast du dann doch irgendwie einen Weg gefunden und ganz viele, also 30 Leute mobilisiert, die dann mit dir gemeinsam dahin fahren. Und das Problem, wir haben nicht genug Leute, war dann damit gelöst sozusagen erstmal für den Moment. Und diese ganzen Herausforderungen, diese 20 Hs, die hattet ihr im Büro bei euch an der Tafel einfach groß stehen und habt die dann sozusagen groß vor euch gehabt und habt geguckt, wo können wir jetzt vielleicht das hinkriegen, dass wir das da gelöst kriegen. Okay. Spannend. Also ich bin mir sicher, du hast noch weitere Anekdoten, die wir jetzt in der Zeit dieser Folge gar nicht alle durchbekommen.
Ich habe viele und das Verrückte daran ist es tatsächlich, dass ich mich an viele nicht erinnere, ja?
Okay.
Weil ich so intensiv lebe. Ich weiß nicht, also ich lebe so intensiv, ja, dass ich habe nicht so eine starke Erinnerung von dem Thema, nur so in den sehr, sehr großen Themen. Aber ich habe ja sehr viel erlebt. Und ich kann mich aber nicht an alle erinnern. Ich muss wirklich tief darüber sprechen, weil ich sehr intensiv so in das heutige Leben, was ist heute die Situation, was müssen wir heute lösen, was gibt es heute für Themen, wie können wir heute besser werden, ja.
Was ist so das Kern, die Kernerkenntnis, die du aus den ganzen Herausforderungen, an die du dich nicht alle erinnern kannst mehr, aber die du irgendwie gelöst hast, was ist so eine Kernerkenntnis für dich, die du hast gewinnen können aus den letzten 5, 6 Jahren Coa Wach und Herausforderungen lösen? So vielleicht auch als Tipp für den einen Hörer oder die Hörerin, hinsichtlich deren eigenen Herausforderungen. Ne? Wie gehe ich mit Herausforderungen um? Hast du da was, wo du sagen könntest, okay, das ist eigentlich, so gehe ich immer vor oder das so fange ich immer an? Oder das ist was irgendwie immer mitspielt?
Ja. Also jedes Mal, dass es ein Thema gibt, ich habe so irgendwie Punkte bei meinem Team so. Wie ist das zustande gekommen? Warum ist es zustande gekommen? Gibt es etwas, was wir verändern müssen? Was hätten wir eventuell anders machen können, sodass es nicht zustande kommt? Dann sind wir erstmal so ein bisschen so Bestandsanalyse. Was hat uns gebracht, dass wir uns zu diesem Punkt auch gekommen sind? Ohne irgendwie so Schuldweisungen zu machen, sondern was können wir dann daraus schon mal so ein bisschen als Learnings an für uns mitnehmen, um besser zu verstehen, warum wir da sind und mit besseren Gewissen auch den nächsten Schritten zu gehen. Dann deine Status quo. Welche Bedeutung hat das? Warum hat das diese Bedeutung? Wie hoch ist es wirklich, diese Bedeutung? Nicht nur, was ich denke, was denken auch die anderen? Was denken auch der Markt? Ja? Wie wichtig ist das, um nicht nur dieses eigene Angst, weil wenn man da drin ist, vertieft, ist der Schmerz und der Angst viel zu dominant. Und das ist wichtig, immer so einen Gegenpartner zu sehen, ja. Ist es wirklich so schlimm oder ist es nicht so schlimm, ja? Also, wie kann ich dann sozusagen in das auch anzugehen? Und danach, nachdem ich dann wirklich verstanden habe, okay, was sind Quick Wins? Was ist das Erste, was ich machen könnte, um den Status quo zu verbessern? Und dann so mittelfristig, langfristig, was ist etwas, was ich dann mittelfristig machen kann, um das grundsätzlich zu verändern? Und was ist langfristig, was mache ich, sodass es nie wieder vorkommt, ja, und so sozusagen halt dann dieses Thema dann nur angehen, weil am Ende sind das Learning-Opportunitäten, ja, und Learning-Opportunitäten, das ist das Schönste, was wir im Leben haben, weil das ist das Leben, so sehe ich das zumindest, für mich.
Deswegen bist du ja auch in Deutschland geblieben, ne?
Genau, deswegen bin ich ja zum Teil, genau, sind die Möglichkeiten zu lernen. Und das ist die Form, die auch tatsächlich dann auch anzugehen und auch diese auch zu bewerten, ja, manchmal können wir manche Sachen noch nicht lösen, auch wenn wir uns hinsetzen. Auch da akzeptieren die und sagen, okay, also Schadenbegrenzungen. Aber das ist ja auch Quick Wins, Schadenbegrenzungen, ja. Oder auch zu präsentieren, hey Leute, wir können das nicht. Und so schnell wie möglich reagieren und sagen, hallo Leute, wir haben einen Fehler gemacht, irgendetwas ist schlecht gewesen. Nur, dass ihr das Bescheid weiß, weil das verschafft auch Vertrauen, schnell auch darauf hinzuweisen, hey, dieses Problem ist entstanden, den können wir erstmal nicht lösen, aber dann auch direkt den Leuten zu sagen. Und wir sind, den meisten Sachen, die wir im Leben haben, hat mit Menschen zu tun. Und das ist total wichtig, den Menschen zu gehen. Was würde dir helfen? Was würde den anderen Menschen helfen? Und dass wir das nur mal in den Fokus setzen.
Auf jeden Fall. Ich habe den Eindruck, es gibt für dich viele Sachen, du redest gerne, du hast kein Problem, zum Beispiel Leute auch anzusprechen. Damals im Testing von eurem Produkt, du freust dich auf Herausforderungen, also wenn irgendwie eine große Aufgabe vorsteht, das ist nichts, wo du erstmal zusammenzuckst, sondern du siehst das als Lernmöglichkeit und stürzt dich da dann auch voll rein. Was ist denn, wir sind ja im Kalten Wasser-Podcast, was ist denn für dich noch was, wo du manchmal auch so ein bisschen Überwindung brauchst? Und wirklich ins kalte Wasser springen musst? Oder gab es auch tatsächlich auf dieser Reise mit Coa Wach was dir nicht so einfach gefallen ist, wo du dich wirklich überwinden musstest für?
Ja, sehr viele Sachen musste ich mich überwinden. Also, dass ich Herausforderungen mag, dass ich irgendwie an den Leuten zugehe und initiativ bin, das bedeutet nicht, dass ich nicht die ganze Zeit Überwindungen habe. Also, oder machen muss. Ich muss ständige Überwindungen machen. Und die große Überwindung sind Fehler zu anerkennen, die ich mache. zu erkennen, was habe ich denn falsch gemacht? Wie kann ich das nachhaltig verändern und verbessern? Und eine der großen Themen und den großen Learnings für mich in den letzten 1,5 Jahren war, ist, dass ich nicht so ein guter Führungskraft war. Dass ich war vielleicht sehr gut in Sachen umsetzen, aber ich war nicht so gut in Sachen delegieren, in ein Team aufbauen, Learnings weitergeben, gemeinsam etwas dann aufzubauen. Und da musste ich auf jeden Fall sehr viel von mir, also in mir lernen, von mir lernen oder also irgendwie Verbesserungen, sage ich mal, in Anführungsstrichen dann. Und dann dieser Weg in mir, nicht nur auf den logischen, ich bin vielleicht irgendwie viel besser logisch geworden, Argumenten, Themen durchzugehen, logisch Herangehensweisen, aber ich habe hauptsächlich mit vielen Menschen zu tun und die möchte ich auch unterstützen, die möchte ich fordern. Die sollen sich auch weiterentwickeln, mitentwickeln, sodass wir auch gemeinsam viel mehr schaffen können. Und das, würde ich sagen, dieses persönliches Wachstum war auf jeden Fall, ich glaube, immer die größte Anstrengung.
Ja, spannend. Mit dem Blick auf die Uhr würde ich sagen, ich bedanke mich für deine Zeit und für deine Einblicke in die Reise von Coa Wach. Und ich glaube, das, was du jetzt zum Abschluss auch gesagt hast, Fehler überhaupt erstmal anerkennen und die Stärke zu haben oder auch zu sagen, okay, ich habe einen Fehler gemacht und dann damit umzugehen, ist was glaube ich, vielen nicht so leicht fällt, weil man hat ja doch irgendwie so ein Ego und denkt, dass man alles gut kann. Von daher ist es schön, dass du es hier auch im Podcast nochmal erwähnt hast. Ich freue mich, dass du auf jeden Fall damals die Entscheidung getroffen hast, in Deutschland zu bleiben, die Herausforderung hier anzunehmen. Ich trinke auch sehr gerne, nicht täglich Coa Wach, aber ab und an immer super gerne auch meinen kleinen Kakao zwischendurch am Nachmittag, weil ich auch nicht der allergrößte Kaffeetrinker bin. Ich bin eher ein Kaffeetrinker, wenn man sich irgendwo zum Kaffee trifft zum Beispiel, in einem Café oder so, trinke ich gerne mal einen Cappuccino. Von daher, ich bin froh, dass du ja, die Entscheidung getroffen hast, hier in Deutschland zu bleiben. Ich habe ja auch deinen Cousin kennengelernt im Studium hier, Santiago, der auch jetzt in Deutschland geblieben ist. Und ja, wünsche euch von Coa Wach auf jeden Fall noch alles Gute für die nächsten Schritte. Ich weiß, ihr habt viel geplant auch noch. Ihr bleibt nicht nur bei der Trinkschokolade mit dem Wachmacher, sondern habt noch einiges anderes vor und wünsche euch da schon mal bei diesen Herausforderungen alles Gute auf diesem Weg. Und vielen Dank, dass du heute dabei warst und ja, viel von der Reise mit Coa Wach geteilt hast und was ihr so für Herausforderungen hattet.
Ja, also vielen Dank auf jeden Fall auch an dich, Tilman. Ich finde, kaltes Wasser, also in ein kaltes Wasser zu springen, das ist etwas, was wir immer wieder tun sollten. Und ich bin der Meinung, dass wir auch dann auch in kalter Wasser springen immer verbessern können. Es gibt ja auch zum Beispiel tolle Meditationsmethoden, um länger kaltes Wasser auch dann auszusetzen. Das bedeutet, es gibt sehr viele Methoden oder Prozesse auf dem Weg, dieses kaltes Wasser zu ertragen. Und damit meine ich das nicht das kalte Wasser, sondern ich meine tatsächlich also das kalte Wasser des Lebens. Und je mehr wir das machen in unserem Leben, in unseren Beziehungen, in unserem Alltag, in Unternehmertum, desto mehr werden wir auch als Menschen wachsen. Zumindest ich mache diese Erfahrung, desto mehr wachse ich als Mensch. Von daher danke für dieses tolle Thema, tollen Podcast.
Ja, schön, dass du dabei warst. Und du hast die Essenz dieses Podcasts auf jeden Fall gerade nochmal schön zusammengefasst. Denn ja, nur so kann man wachsen, indem man sich in ja, Umgebungen begibt, die herausfordernd sind und wo man selber herausgefordert wird. Und nur so kann ich dann auch als Person wachsen. Danke, Daniel, dass du dabei warst.
Danke dir, Tillmann.
Das war's für diese Woche mit dem Podcast. Es freut mich sehr, dass du bis zum Ende mit dabei warst. Und falls du das mit dem Podcast noch nicht abonniert hast oder folgst bei Spotify, Apple oder wo du sonst deinen Podcast hörst, dann mach das am besten sofort. Denn nächste Woche geht es wieder weiter mit Stephanie und Jessica von Hoovement, die ihren Traum erfüllt haben oder gerade dabei sind, ihn zu erfüllen. Gestartet mit der Corona-Krise direkt von ihrem eigenen Reitlabel. Dazu mehr nächste Woche. In der Zwischenzeit lasst mir gerne Feedback da, was ihr ja besonders gut findet, aber auch vor allem, was sich vielleicht noch verändern könnte, verbessern könnte. Und das geht am besten über Speakpipe. aber auch über Instagram oder LinkedIn, @kalteswasser bei Instagram und LinkedIn, einfach Tillmann Vorhoff. Da könnt ihr euch gerne mit mir vernetzen und mir dann per Nachricht einfach ein bisschen Feedback da lassen. Also es würde mich freuen, wenn ihr euch die kurze Minute nehmt und mir über diesen Weg einfach ein bisschen Feedback da lasst. Ja, das war's von meiner Seite. Bis nächstes Mal.